Vorbereitung gefragt hat von meinerseits, weil ich kein Experte bin in Weltreligionen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir als Christen wissen, was andere in unserer Gegend, in unserer Welt glauben. Und deswegen ist diese Serie heißt Wege nach Rom. Und wir wollen in dieser Serie bis zu Ostern, wollen wir die verschiedenen religiöse, die Weltreligionen und religiöse Strömungen mal in unserer Gegend und in der Welt mal anschauen. Der Grund, dass wir das tun, ist zweierlei. Oft höre ich, dass Menschen sagen, Religionen sind an der Oberfläche, sind die unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind sie doch eigentlich ähnlich. Das ist eine Stelle, an Stellen, die ich öfters gehört habe, dass Religionen an der Oberfläche unterschiedlich schauen, aber sie führen doch alle zu dem Gleichen. Sie sind eigentlich im Wesentlichen sind sie doch ähnlich. Und ich muss sagen, ich stimme dieser Aussage nicht zu, denn ich denke genau das Umgekehrte. Ich denke, dass Religionen manchmal an der Oberfläche sich ähnlich anschauen, aber im Wesentlichen unterschiedlich sind. Und das ist ein Grund, warum wir diese Serie machen. Der zweite Grund ist, dass wir als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, so als Christen, ist es wichtig, dass wir wissen, was andere Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserer Welt glauben. Manchmal kommen wir in, Leute sprechen uns an und dann, wenn wir so mit sie ins Gespräch kommen, dann hören wir, dass sie anders glauben wie wir. Sie folgen einer anderen Religion nach oder eine andere geistliche Strömung als das, was wir haben. Und dann ist die Frage, wenn wir über dieses Thema dann sprechen, ist, wie viel wissen wir von das, was sie glauben. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es zwingend notwendig ist, dass wir alle Religionen kennenlernen, um dann uns zu entscheiden für das Christentum. Denn ich denke, dass das Christentum in sich genügend Beweise in sich trägt, um als die Wahrheit anerkannt zu werden. Aber wenn wir das wissen, dass sie das Christentum die Wahrheit ist, die wir in Gottes Wort finden, dann sollen wir auch keine Scheu oder Angst haben, um andere Religionen auch mal anzuschauen oder unter die Lupe zu nehmen, um zu wissen, was sie glauben. Heute wird es ein bisschen zügig gehen, weil ich habe viel Stoff und wenig Zeit und ich will in einer halben Stunde ungefähr oder ein bisschen länger, will ich versuchen, um zwei Weltreligionen anzuschauen. Und das ist eigentlich eine Sache des Unmöglichen. Aber ich versuche es trotzdem. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn es wirklich schlimm kommt, ihr habt heute eine Stunde hingegeben. Noch eine Stunde dazu ist nicht so schlimm. Okay. Judentum, da fangen wir an. Judentum ist der älteste der monotheistischen Religionen und das sind viele Ähnlichkeiten mit dem Christentum. Eine große Ähnlichkeit, die wir haben, ist, wir glauben an der Schrift. Im Grunde genommen sind die gleichen Schriften, wenigstens den ersten Teil der Schriften. Die Christen, die glauben in das Alte Testament oder den Alten Bund und das Neue Testament, der Neue Bund. Und das Alte Testament sind die gleichen Schriften, die die Juden haben als ihre Schriften. Die Juden nennen das der Tenach oder Tanach und das ist ein Akronym, das entstanden ist aus dieser Aufteilung, die sie von das Alte Testament machen. Sie haben eine ein bisschen andere Aufteilung wie wir als Christen. Es ist eher chronologischer, als was wir haben. Und die drei Teile sind Tora. Und Tora sind die fünf Bücher Mose. Dann gibt es der Neviim. Das sind die Propheten und dann gibt es der Ketuvim und das sind die Schriften. Nun, das ist die Aufteilung, die die Juden haben. Und so gibt es dieses Torah, Nevi'im und Ketuvim. Und das macht dieses Akronym Tanach oder Tanach. Und so ist dieses Wort entstanden. Die Bibel der Juden heißt Tanach. Islam, der zweitgrößte Weltreligion, erkennt der Tanach auch an, aber sie warnen dafür, dass viele Teile verfälscht sind. Später werden wir etwas mehr dazu sagen. Okay, ich möchte drei Punkte, glaube ich, habe ich, was das Judentum angeht. Erster Punkt ist die Rolle Israels in die hebräischen Schriften, so in der Tanach. Und da gehen wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch die Bibel, das Alte Testament, um ein bisschen zu verstehen, was sind die Hauptpunkte oder die Schwerpunkte des Alten Testamentes. In 1. Mose erzählt uns die Schöpfungsgeschichte, wie Gott diese Welt und die Menschen geschaffen hat. Gott erschuf die Menschen nach seinem Ebenbild. Und die Menschen rebellierten aber dagegen. Ihr kennt die Geschichte des Fruchtes. Es ist kein Apfel, so wie wir manchmal hören. Es ist ein Frucht, sagt die Bibel. Was für Frucht, wissen wir nicht. Aber der Mensch rebelliert gegen Gott und sündigt. Und direkt nachdem der Mensch in der Sünde fällt, initiiert Gott eine Mission, um die Menschheit wieder mit sich oder zu sich zu versöhnen. Es ist interessant, dass im dritten Buch, im 1. Mose, 3. Kapitel, Vers 15, ist die erste Weissagung der Bibel überhaupt beschrieben. Und es ist eine Weissagung über den Messias, der kommen wird. Es geht über den Christus. Es ist die Same des Fraus, wodurch Gott den Kopf der Schlange zermalmen wird. Same des Fraus ist irgendwie, Frauen haben keine Samen, aber es spricht von die Geschlechtslinie, die aus Eva, aus dieser Frau hervorkommen wird, was Hinweis auf der Christus, der kommen wird. Aus dieser Geschlechtslinie wird einen kommen und dieser wird den Kopf der Schlange, was der Teufel oder der Feind, der Satan darstellt, zermalmen. Aber in diesem Prozess wird Fersen des Samens wird quasi gestochen werden. Was hinweist auf das, was am Kreuz mit Jesus Christus passierte, dass er den Schlag, den er den Feind quasi zugefügt hatte, war ein kompletter Sieg. Er hat den Kopf zermalmt. Aber dabei würde er in den Fersen gestochen. Und das war dieser Tod, die Christus sterben musste. So, wir sehen die erste Prophetie über Erlösung oder über Errettung sehen wir schon von Anfang an in der Bibel. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen den roten Faden, die wir in das Alte Testament, in den Tanach finden können. Es ist eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, die über die Sünde der Menschheit sprechen und über den Rettungsplan, den Gott hat, um diese Menschheit zu erlösen. 1. Mose 12 sehen wir, dass Gott sich quasi eine Geschlechtslinie vorbereitet, woraus diese Same des Fraus kommen wird. Und das ist die Geschichte von Abraham, später Abraham. Abraham wird auserwählt, Gott verheißt ihm, dass aus ihm eine großartige Nation entstehen wird. Gottes Mission, diese Welt zu retten, wird von Gott selbst initiiert und durch Abraham und seine Nachkommen wird es erfüllt werden. Dann haben wir Abraham, Isaac, Jakob, wir gehen ein bisschen schneller. Jakob wird irgendwann, seinen Namen wird geändert und seinen Namen wird Israel, weil er mit Gott quasi gerungen hat. Und so kommt dieser Name Israel, Israeliten, die wir schon öfters hören. Aus die Söhne von Israel oder Jakob, die sind 12 insgesamt. Und diese 12 Söhne sind die 12 Stämme Israels, die daraus entstehen. Durch Josef geht dieses noch junge Volk, weil Josef war einer der Väter, und quasi sie gehen für 450 Jahre gehen sie nach Ägypten, am Anfang friedlich, und sie werden irgendwie gerettet, aber dann werden sie versklavt und sie sind 400 Jahre in Sklaverei. Ihr müsst euch vorstellen, dass ein Volk entsteht, die Entstehung des Volkes Israels ist in der Sklaverei, eigentlich sind die groß geworden. Ganze Generationen würden als Sklaven eigentlich. So ist diese Nation angefangen. Aber dann kommt Mose, Gott beruft Mose, und Mose führt das Volk wieder aus Ägypten heraus und hin zu das verheißene Land. Sie gehen aber nicht direkt ins verheißene Land. Es gibt noch eine Zeit wegen ihrer Ungehorsam, dass sie in die Wüste bleiben, und das 40 Jahre lang. In dieser Zeit passieren viele Sachen. Das Erste, was wir sehen, ist, die Gesetzgebung findet statt. Das ist eigentlich der Grundlage des Toras, was wir da sehen. Die Juden, die Israeliten, die kriegen, Gott schließt einen Bund mit sie, und sie kriegen auf dem Berg Sinai das Gesetz. In erster Linie die 10 Gebote, die wir alle kennen, aber das Gesetz ist noch viel mehr wie das. Es sind 613 Gebote insgesamt, die das Gesetz beinhalten. Und das sind viele verschiedene Facetten. Wir können der Tora in 5 Punkte aufteilen. Es gibt Strafrecht, das ist ein Teil von der Tora, das ist die Gesetzgebung für Delikte gegen die Grundlage der Gesellschaft. Dann gibt es die Bürgerrechte, das sind Konflikte von Bürgern miteinander wegen Grundstücke, Land, so wenn der Axel sein Kuh auf mein Grundstück kommt und mein Hund beißt ihm sein Kuh, und dann wir gehen wieder mit um. Solche praktische bürgerrechtliche Fragen werden auch in der Tora besprochen. Dann gibt es Familienrecht. Wie geht es mit Erbe? Wie ist es mit Heiraten, mit Scheidung? Wie sind solche Sachen geregelt? Dann gibt es Religionsrecht. Da geht es um die Handhabung von Opfer, Rituale, Priesterweihungen, rituelle Reinigungen. Zum Beispiel, wenn eine Frau ihre Periode hat, dann soll sie sich für eine Zeit zurückziehen, und wenn diese Periode vorbei ist, dann muss sie sich rituell reinigen, und all diese Sachen, die teilweise die Religionsrechte, die auch irgendwie mit so die Hygienerechte in dem Land angesprochen waren. Zum Beispiel das Essen von Schweinefleisch und andere Arten von Tiere, die allesfresser sind, die dürften von Juden nicht gegessen werden. Feiertage, wie ich mit Feiertage, dieser ganze Bereich waren die Religionsrechte. Und dann gab es noch 5. und das waren die Barmherzigkeitsrechte. Und da ging es um Gesetze, die sagen, wie wir mit Armen umgehen sollen, wie wir mit Obdachlosen umgehen sollen, wie wir mit Minderheiten, Andersgläubigen und so weiter umgehen sollen. Es ist interessant, dass all diese Gesetzgebung sehr umfassend war. In der ganzen Tanach wird von einer Gesalbte gesprochen, der kommen wird, um das Volk zu retten. Israel nimmt nach 40 Jahren Wüste, nimmt sie das Land in Besitz, das Gott ihr gegeben hat. Es hat noch sehr lange gedauert, bevor sie wirklich das Land Besitz hat. Sie hat es nie wirklich völlig eingenommen. Aber die Geschichte mit dem Volk Israel ist eine Up- und Down-Geschichte. Wir sehen, dass sie, obwohl sie das Volk Gottes sind auserkoren, um für eine spezielle Mission, dass sie diesem Ruf nicht wirklich nachkommen. Sie gehen sehr oft, gehen sie andere Götzen hinterher und es geht, es ist ein Hoch und ein Runter, und dann, wenn es sie gut geht, dann sind sie wieder bei, dann gehen sie wieder andere Götzen hinterher, und wenn es dann geht sie schlecht, und dann rufen sie zu Gott und Gott rettet sie aus dieser Situation. Und gerade in dem Buch Richter und in die Chroniker liest man dieses Hin und Her, die es ständig gab. In Könige und Chroniker, diese Bücher, kann man das hier gut lesen. Aber nach dieser durch Ungehorsam spaltet das Land sich in zwei Nationen, und das eine Land wird Juda genannt und genannt nach einer der Stämme, aber das waren nicht nur die Juden, das waren dieser Stamm Juda war dabei, der Stamm Levi war dabei und ein Teil von der Stamm Simeon waren in den Teil geblieben, und den anderen Teil, das Israel genannt würde, da würden die übrigen quasi 10 Stämme waren dann dabei. Jetzt waren es nicht eine Nation, aber 2 Nationen, und die Geschichte über diese Nationen geht auch sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass die Ungehorsam von diesen 10 Stämme viel größer war als die Ungehorsam von die 2 oder 2,5 Stämme. Und durch diese Ungehorsam findet Folgendes statt. Sie werden in Gefangenschaft genommen, in Exil gebracht. Und beide Gruppen, so ganz Israel, ging ins Exil. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen, wie heißt das, weggenommen würde, aber das war ein politischer Weg, um zu herrschen über Länder, indem man die Leute quasi wegtransportiert hat und irgendwo anders hingebracht hat, und was nicht ihr Land war, wodurch Aufstände eigentlich nicht so groß waren. Diese Geschichten lesen wir, dass zum Beispiel Nehemia und Esra, das ist in dieser Zeit passiert, als das Volk quasi in Exil war und wieder eine Bewegung kam, um zurückzukehren zu dem Land, das Gott sie verheißen hat. Da sind verschiedene Sachen passiert. Das eine, was wir sehen, ist, dass Juda eigentlich fast vollständig wieder zurückkehrt. Was mit den anderen 10 Stämmen, so mit Israel passiert, ist undeutlich. Die Bibel sagt wenig darüber. Das sind viele verschiedene Spekulationen, was das angeht. Einige sagen, dass sie in der Zerstreuung, so in der Diaspora, eigentlich verloren gegangen sind und irgendwie noch in andere Völker oder Nationen sind. Zum Beispiel, es gibt jetzt eine Bewegung die Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung wieder zurück nach Israel führen soll. Und da hat man entdeckt, dass es in Äthiopien, glaube ich, die Hasala oder Fasala, jetzt kenne ich den Namen nicht, aber es gibt diese Juden, also eine Gruppe von Juden in Äthiopien, wo die geguckt haben, ob sie wirklich Juden sind. Und das sind sehr viele Ähnlichkeiten. Und die gehen jetzt auch wieder zurück nach Israel. Genau. Über die verlorenen Stämme, so kann man noch viel sprechen, aber die Zeit langt leider nicht. Zweiter Punkt ist Judentum heute. Judentum heute, zum Judentum gehören sowohl den jüdischen Glauben als auch die jüdische Kultur. Das ist so ein bisschen schwierig, um das Ganze zu trennen. Wenn wir sprechen über Judentum, dann reden wir nicht nur über eine Religionsgemeinschaft, wir reden auch über ein Volk, wir reden auch über eine kulturelle Gruppe von Menschen, die sich Juden nennen. Es ist ein bisschen ähnlich mit dem Hinduismus. Eigentlich sagt ein Hindu, ich werde als Hindu geboren, ich kann nicht anders, ich werde so geboren und dann muss ich diesen Religion nachfolgen. Deswegen sieht man das unter Hinduisten, echte Hinduisten, es ist sehr viel weniger Leute gibt, die konvertieren von Hinduismus zu anderen Religionen, weil sie sagen, ich bin dunkelhäutig, ich kann meine Farbe nicht wechseln, ich bin Hindu, ich kann meine Religion nicht ändern. Es ist halt so. Das ist so ein bisschen dieser Glauben. Und auch in dem Judentum ist etwas Ähnliches, wo man einfach die Verknüpfung zwischen einem Staat, weil Gott dieses Volk berufen hat, und der Religion, das sich drumherum gebildet hat, ziemlich verknüpft ist. Das gesagt, gibt es auch im Judentum viele verschiedene Strömungen. Ich möchte 4 Strömungen aufzählen. Erste ist die orthodoxe Judentum. Und die orthodoxe Juden, die glauben, dass der Tora von Gott wortwörtlich an Mose diktiert wurde. Die meisten der orthodoxen Juden sind strenggläubig und sie integrieren sich nicht so gut mit dem Rest der Gesellschaft. Sie sind ziemlich exklusiv. Sie haben viele Regeln, wie sie sich benehmen sollen, was verkleidet sie anziehen sollen. Und die Regeln, die holen sie natürlich aus der Tora auf einer Seite, aber auch auf ein anderes Buch, das ich später, erwähnen werde. Sie haben ihre Gottesdienste in der Synagoge sind fast ausschließlich in Hebräisch und sie glauben jetzt an einen oralen Tora und das nennt man den Talmud. Der Talmud ist eine Art Kommentar auf der Tora und eine Art Auslegung, wie wir mit den Gesetzen, die in der Tora beschrieben sind, umgehen sollen. Der Talmud ist weiterentwickelt worden bis 300 nach Christus und deswegen steht in der Talmud auch Kommentare, was das Christentum angeht, und stehen teilweise auch da drin. Der Talmud ist so eine Plattform für Juden, um darüber zu diskutieren, wie sie mit die Gesetze, die in Gottes Wort stehen, umgehen sollen. Zum Beispiel, wenn es um Fasten geht, wie sollen wir fasten? Was sind die quasi die das Kleingedruckte beim Fasten oder beim Schabbat. Wie gehe ich mit dieser Zeit um? Ich darf nicht arbeiten. Was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Und so gibt es viele Auslegungen, so die nicht in der Tora stehen, aber die Juden quasi so ausgedacht haben oder worüber sie diskutieren, wie es eigentlich sein könnte. Das ist die erste Gruppe, orthodoxes Judentum. Dann gibt es die zweite Gruppe und das ist das konservatives Judentum. Sie glauben, dass die ethischen Werte der Tora von Gott kommen, aber dass die durch menschliche Gefäße weitergegeben worden sind. Und deswegen sollen diese Werte angepasst werden an zum Beispiel der heutige Lebenssituation, worin wir sehen. So, die sehen Tora schon als Gottes Wort, aber diesen menschlichen Aspekt sehen sie auch und sagen, wir müssen irgendwie das Ganze anpassen. Das sind die konservativen Juden. Dann gibt es die dritte Gruppe und das ist, was sie die progressive Judentum, früher nannte man das reformiertes Judentum, und das sind die liberal sind in ihrem Glauben. Sie glauben, dass Tora und jüdischen Kultur oder Tradition als Leitfaden gesehen werden soll, aber dass sie sehen es nicht als die entscheidende Autorität in ihr Leben, sondern hat im Stil so, wie wir sagen, Gottes Wort ist die entscheidende Autorität, was Gottes Wort sagt, das glaube ich und ich nehme es so an. Die liberale Juden sehen das nicht so. Die sagen, ja, es ist klar, ist der Tora von Gott, aber dass es einen Stellenwert hat, dass es über mein Leben entscheidet, das sehen die nicht so. Die halten natürlich die Rituale und die Traditionen, halten sie in Ehre. Und dann gibt es die vierte Gruppe und das sind die säkuläre, säkuläres Judentum. Und da spielt Glaube eigentlich keine Rolle. Das ist eher diese Gruppe, die sich, und das ist eine immer größer werdende Gruppe, die sich als ein Volk sieht. So dieser kulturelle Aspekt, dieser kulturelle Ausdruck des Judentums sehen die und nicht der religiöse Ausdruck. Viele sind sogar Atheisten in dieser Gruppe. Menschen wie bekannte Menschen wie der, Woody Allen, Steven Spielberg aus Hollywood, Barbara Streisand, das sind solche bekannte Leute aus dem säkularen Welt oder säkuläres Judentum. Das sind Juden, aber die, so ihr Glauben spielt eine zweirangige Rolle. Diese ganze Gruppe, sie feiern natürlich, so alle vier Gruppen feiern die Hauptfeste und die Rituale sowie Beschneidung, wie Bar Mitzwa, das ist so eine Konfirmation für Jungs unter Juden, und das ist Bat Mitzwa, das ist Konfirmation für Mädchen. Dann gibt es Pascha Fest, Purim Fest, Hanukkah, das sind so diese Feste, die eigentlich von allen Juden gefeiert wird. Der Gang in der Synagoge hat nicht den gleichen Stellenwert, wie es bei uns hat als Christen. Sie sehen, es gibt kein verpflichtender Wert, dass sie in die Synagoge gehen müssen. So wie wir, so die Bibel sagt, wir sollen unsere Gottesdienste, unsere Versammlungen nicht versäumen. So eine Aufforderung haben sie nicht. Und deswegen gehen die Juden je nach Gruppierung locker damit um. Die Synagogen sind eigentlich entstanden, nachdem der Tempel zerstört wurde. Am ersten war dieser erste Tempel, als sie zerstört wurde und sie in der Zerstreuung waren, dann haben sie irgendwie nach etwas gesucht, um sich trotzdem zu versammeln. Und dann in die Zeit sind eigentlich Synagogen entstanden. Aber eigentlich glaubt man, dass um richtig Judentum zu feiern, dann braucht man einen Tempel, wo man einmal im Jahr dorthin gehen kann, um Gott die Ehre zu geben. Und das haben die Juden jetzt nicht. So, sie leben, wie heißt das so, die Synagogengang ist auch da, aber es hat nicht den Stellenwert wie bei uns. Gleichzeitig sehen wir, dass wir auch etwas lernen können von den Juden diesbezüglich, denn der Familie ist in der jüdische Gedanke, ist quasi das Zentrum des jüdischen Glaubens. In der Familie findet das statt. Und so diese ganze Wertevermittlung und geistliches Lernen wird in der Familie weitervermittelt. Das soll eigentlich bei Christen auch so sein. Da können wir sicherlich etwas von unseren jüdischen Freunden lernen. Synagogen entstanden in der Diaspora, habe ich schon eben schon gesagt. Klagemauer ist noch etwas, das vielleicht interessant ist. In Israel gibt es diese Klagemauer. Und warum? Der Gedanke da ist, die wollen eigentlich beten so nah wie möglich an der Ort, wo vorher der Tempel stand. Und das ist diese Klagemauer. Und deswegen beten die Juden dort. Es ist nicht so vorgeschrieben wie beim Islam, dass sie eine Reise nach Mekka machen müssen, aber es hat doch einen Stellenwert in ihrer Religion. Dritter Punkt oder nächster Punkt ist die deutsche Vergangenheit mit Juden. Das ist ein Kapitel, das sehr, sehr schwer ist, sehr geprägt ist, sehr umstritten ist und aber nicht weg zu radieren ist, weil es ist da. Deutschland hat ein komisches Verhältnis zum Judentum. Durch die Geschichte und der Holocaust ist irgendwie ein Defizit entstanden in der Beziehung zu Juden. Es gab in 1935 ca. 70 Millionen deutsche Bürger und unter ihnen gab es 500.000, eine halbe Million Juden. Die meisten sind im Krieg umgekommen und so nach dem Krieg, so 500 Millionen nach dem Krieg, gab es noch 500.000, so eine halbe Million und 20.000. Und die Frage, da sind doch so viel mehr Juden umgekommen in der Holocaust. Die Ziffern sind so zwischen 4,5 bis 7 Millionen, die in der Holocaust umgekommen sind. Aber die meisten jüdischen Bürger kamen aus dem deutschen Ausland, so aus Polen, aus eigentlich die besetzten Gebiete drumherum. Heutzutage gibt es um die 100.000 Juden, die in Deutschland leben. Genau, die Geschichte ist, da brauchen wir auch nicht zu weit, wie heißt es, reinzugehen, aber die Geschichte ist eine grauenhafte Situation, aber es ist wichtig, dass wir lernen aus der Geschichte, aus Deutsche, aber gleichzeitig, dass wir nicht stillstehen in der Geschichte. Ich merke, dass auch sehr oft passiert ist, dass Leute, gerade als Christen, nicht weiterkommen als. Und immer wieder dieses, was haben wir getan, was haben wir getan. Es ist eine Generation, die etwas getan hat, die jetzt fast nicht mehr lebt. Und es ist wichtig, dass die Haltung als Christen ist, eine Haltung, dass wir es nie vergessen, damit so etwas nie wieder passiert. Aber gleichzeitig müssen wir weitergehen. Und müssen wir in Frieden und in Vergebung unserer jüdischen Mitbürger weiterleben. Es bedeutet nicht, dass Deutschland ihren Ruf weg ist, weil sie das getan hat. Nein, der Ruf geht weiter, genauso wie der Ruf, der auf das jüdische Volk ruht, auch weitergeht. Gut. Noch ein letzter Punkt, und das ist Israel im Neuen Testament. Es klappt eigentlich ganz gut in der Zeit. Israel im Neuen Testament. Bis auf Lukas sind alle Autoren des Neuen Testamentes Juden. Und es ist nicht sicher, ob Lukas ein Heiden war. So, da ist es einfach nicht sicher. So, wenn Lukas eine Jude ist, dann sind alle Autoren des Neuen Testamentes jüdische Schreiber. Und so ist das Christentum ist aus dem Judentum hervorgekommen. Es ist keine, manchmal sagen Leute, das Christentum ist eine heidnische Religion. Es ist keine heidnische Religion. Es ist nicht irgendwie abgekoppelt entstanden. Es ist aus dem Judentum entstanden. Den ersten Kontext war jüdisch. Jesus war Jude, die ersten Aposteln waren Juden. Also den ganzen Kontext. Auch selbst die Leute, die am ersten Pfingsttag zum Glauben gekommen sind, da steht, da waren viele verschiedene Ausländer da, wird besprochen, aber die meisten waren Juden aus der Diaspora, aus der Zerstreuung, die nach Jerusalem gekommen waren, um das Pascha-Fest zu feiern. So sehen wir, dass den ersten Kontext ist eigentlich jüdisch. Erst ab Apostelgeschichte 8, wo die erste Christenverfolgung stattfindet und sie irgendwie weitergehen müssen aus Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 10 mit Cornelius findet eine Wende statt. Wir sehen, dass die Juden mehr so nach und nach das Evangelium ablehnen. Dass aber die Heiden das Evangelium annehmen. Und es war Gottes Gedanke von Anfang an, dass alle Nationen gesegnet werden. Dass alle Nationen. Israel war quasi das Missionsvolk, aber durch Israel musste die ganze Welt gesegnet werden. Und als Israel ihre Aufgabe nicht übernommen hat, im Gegenteil, sie haben den Christus, die eigentlich in erster Linie zu der Juden gekommen ist, abgelehnt. Ging eigentlich den Plan Gottes weiter, aber jetzt ganz bewusst durch die Gemeinde. Und die Gemeinde ist unabhängig von, die Gemeinde ist keine Religion, würde ich sagen. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an den Messias gläubig geworden sind. Und in Apostelgeschichte 15 findet eine wichtige Entscheidung statt, weil die Frage, wie gehen wir mit dieser Heiden um, wird eine große Frage. Es war ein Streitpunkt. Es gab Juden, die geglaubt haben, ja, Christentum jetzt, weil damals hat es noch kein Christentum gehießen, aber so die Jesus, die Yeshua HaMashiach nachfolgen, die, das sind Juden, und alle Nicht-Juden sollen zum Judentum konvertieren und dann können sie von dem Heil, das eigentlich in Christus ist, Gebrauch machen. Aber es ist ganz deutlich, dass Gott sagt, nein, das ist nicht der Weg, den er gehen will. Wir sehen, dass die erlösenden Faktoren des Evangeliums nicht verknüpft sind mit dem Judentum. Die große Streitfrage wird Beschneidung. Weil die haben gesagt, ja, die Männer, die müssen sich beschneiden lassen und erst dann sind sie quasi würdig, Christus aufzunehmen oder in diese Linie hineinzukommen. Und wenn sie das nicht getan haben, dann sind sie noch nicht in der Linie. Und das ist eine Sache, worüber Paulus und diese ganzen Aposteln dann anfangen zu diskutieren, auf den jüdischen Art, denke ich, und das kann sehr heiß, wie das hergeht. Aber letztendlich kommt dieser Gedanke, dass der Heilige Geist sie offenbart und dann sagen sie, es hat uns und den Heiligen Geist gut befunden, um die Heiden nichts anderes aufzuerlegen als drei Sachen. Und diese drei Sachen sind Sachen, die zeigen, dass diese ganzen Ritualen im Judentum, diese ganzen Verordnungen, die die Juden, wozu die Juden verpflichtet waren, für die Heiden nicht gelten. Die Heiden brauchen kein, sich nicht zu beschneiden. Sie brauchen kein Schabbat zu halten. Sie brauchen keine, Feiern, diese Festen, verpflichtet zu feiern. Das waren alle Sachen, die die Juden verpflichtet machen mussten. Aber die erlösende Komponente sind nicht in diese Bereiche. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Evangelium die Erfüllung ist von das, was wir im Tenach als Bild sehen. Dieses ganze Pascha-Fest, es ist sehr interessant, um es mal zu studieren. Wir sehen einfach Christus durch und durch im Pascha-Fest. Wir sehen in die Symbolik und in die biblische Geschichte sehen wir einfach die prophetische Bedeutung und die Symbolik, die weist auf Christus, die Erfüllung von das, was eigentlich kommen musste. Das gesagt, ist es wichtig, dass was soll unsere Haltung als Christen sein gegenüber das jüdische Volk? Ich denke, es soll eine Haltung sein voller Demut. Wenn wir Römer 9 lesen, ihr könnt es lesen, dann sehen wir, wir haben keinen Grund, um uns irgendwie arrogant zu verhalten nach dem Stil, aha, Gott hat jetzt uns auserwählt und hat die Juden verworfen. Nein, die Bibel sagt, dass weil die Juden, das jüdische Volk es abgelehnt hat, macht Gott jetzt durch die Gemeinde quasi diesen Missionsplan weiter. Aber die Zeit wird kommen, sagt die Bibel, dass das Ganze sich wieder umdrehen wird und das ganze Volk Israel, jetzt diese ethnische Gruppe, diese Gruppe wird irgendwann Christus aufnehmen. Die Bibel spricht davon, dass das ganze Volk wird zum Glauben kommen. So wie das passiert, weiß ich jetzt nicht. Wir schauen einfach jetzt in unsere junge Geschichte. Es gab Jahrhunderte, dass es kaum Juden gab, die Jesus Christus aufgenommen haben. In unserer jungen Geschichte sehen wir, dass die Bekehrungsrate unter Juden sich verdoppelt und verdreifacht und vielleicht hundertfacht hat. So viele kommen jetzt in diese Zeit zum Glauben an Jesus. Nicht, dass sie quasi jetzt Christ werden, weil auch das ist für einen Jude schwierig. Ich glaube, auch für Muslime ist das schwierig, aber für einen Jude ist es schwierig, Christ zu werden, weil, aber er wird eine volle Jude, indem er Jesus Christus aufnimmt. Eigentlich ist es einfach für Juden zum Glauben zu kommen, denn die Symbolik in der Bibel ist deutlich. Im ganzen Tenach wird ganz deutlich über Jesus gesprochen. Einfach ein Zitat, sehe das Lamm Gottes, das steht im Neuen Testament, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist eine Aussage, die ein Jude hundertprozentig verstehen kann, weil er diese ganzen Opferritualen kennt, weil er diese ganze Blutvergießen erkennt und er dann sieht, dass Jesus, dass das Lamm jetzt Christus ist, das diese ganze Sünde wegnimmt. So viel zum Judentum. Ich weiß, es ist nicht alles. Da kann man auch noch viel, viel mehr sagen, aber die Zeit langt leider nicht dazu. Nächster, und da muss ich noch schneller gehen, ist Islam. Auch dieses Thema ist sehr groß und wie gesagt, ich bin keine Experte auf dem Gebiet. Eigentlich hätten wir Jean Gerges einladen müssen. Er hat auch schon mal einmal bei uns gepredigt über Islam. Genau, und es gibt diesen Vortrag, glaube ich, im Internet, so ich kann es herzlich empfehlen. Ich möchte über 4 Punkte sprechen, was Islam angeht. Fakten über den Islam, die Geschichte Mohammeds, die Ähnlichkeiten des Christentums und im Islam und die Unterschiede zwischen Christentum und Islam. Fakten. Es gibt 1,3 Milliarden Muslime auf der Welt. 300 Millionen davon kommen aus dem arabischen Gebiet oder Bereich. Größtes muslimisches Land der Welt ist Indonesien. Genau, mit 210 Millionen Muslime. In Deutschland gibt es 4,3 Millionen Muslime und ungefähr 2 Millionen, die beteiligen sich aktiv an den Ramadan. Islam wächst rasant. Der größte Wachstumsgrund ist biologisches Wachstum, denn die Gedanke ist, wenn wir wollen, dass diese Welt voller Muslime ist, dann sollen wir Muslime machen. Dann sollen wir sie. Jede muslimische Frau bekommt durchschnittlich 6 Kinder. Aber es geschieht auch Wachstum durch Konvertierung. So Menschen, die von einem Glauben in dem Islam wechseln. Kurze Geschichte. Ein Cousin von mir war wirklich auf der Suche nach der Wahrheit, ist einige Male in christliche Gemeinden gekommen und hatte wirklich Interesse an Jesus und allem. Und ich habe ihm dann für 2 Monate oder so aus dem Auge verloren. Und dann hat er mich danach einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich bin am Ende meiner Suche gekommen. Ich habe gesehen, dass Jesus wirklich ein Prophet ist. Ich erkenne das an. Aber ich habe erkannt, dass Mohammed der letzte Prophet ist. Und er hat mich dann, in der Rest seines Briefes, hat er mich dringend empfohlen, auch den letzten Prophet anzunehmen, anzuerkennen. So, es findet Wachstum, gerade auch im radikalen Bereich des Islams, findet Konvertierung statt. Menschen, die unzufrieden sind mit dem westlichen System, die geraten sehr oft in diesem Bereich drin. Muslime glauben, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein letzter Prophet ist. Allah bedeutet Gott auf Arabisch und es ist einfach vor der Islam da war, hat man, wenn man Gott gesagt hat, hat man Allah gesagt. So, es ist ein Begriff, das schon damals da war. Es ist interessant, ich habe letztens gehört, in Malaysia gibt es ein Gesetz erlassen, das Christen verbietet, in ihre Gottesdienste den Namen Allah für Gott zu benutzen. Weil sie sagen, nein, Allah ist unser Gott und nicht euer Gott. So, und jetzt, es ist ein Gesetz erlassen, das jetzt Christen verbietet. Das haben wir von Steffen Fikus, seine Frau, gehört, die in Malaysia wohnen. Islam bedeutet Unterwerfung. Gott ist der Allmächtige, das ist die Gedanke, er ist der Allmächtige. Und die einzige richtige Reaktion auf ihm ist, uns ihm zu unterwerfen. Ist einfach auf den Boden zu fallen, mit unserem Gesicht auf der Erde und ihm zu unterwerfen. So die Gedanke Unterwerfung hier ist eher Anbetung, aber so nach dem Spiel, er ist der Einzige, der zu sagen hat. Und das ist quasi, was Islam bedeutet. Wir sehen, dass in der Praxis Islam, so diese Unterwerfung, nicht nur durch Freiwillige, so freiwillig geschieht, man kann auch Leute durch das Schwert dazu bewegen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. So, Es gibt einen Tag des Gerichtes, das glauben die. Alle Menschen werden gerichtet. Gott hat sich durch seine Propheten offenbart, durch Abraham, durch Mose, durch Josef, durch Isa, was Jesus ist, durch Johannes. Und der letzte Prophet ist Mohammed. Der fünf Säulen des Islams. Es gibt der Shahada, das ist die Glaubensbekenntnis. Und das ist La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Das ist so diese Slogan oder diese Bekenntnis, die sie da aufsagen. Und es bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Und das ist so, wenn du Muslim werden willst, dann ist das der Weg, es zu werden. Indem du diesen Satz nimmst und das anfangs zu bekennen, weil das ist der Weg, um zu sagen, ich bin ein Muslime. Wenn Kinder geboren werden, ist das erste Wort, so wenn die Kinder geboren werden, dann wird der Glaubensbekenntnis in ihre Ohren geflüstert. Das erste, was ein muslimisches Kind hören muss, ist, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist ein Prophet. Das zweite ist das Gebet oder der Salat. Fünfmal wird Ritual gebetet. Gesicht soll Richtung Mekka sein, nachdem man sich vorher erst rituell gereinigt hat. Die Hände, die Füße, das Gesicht, die Nasenhöhlen und so müssen gereinigt werden, bevor man dann anfängt zu beten. Freitag gehen die meisten in die Moschee zum gemeinsamen Gebet. So die anderen Gebete finden zu Hause statt. Der dritte Säule ist das Fasten. Das ist Saum und Fastenmonat ist Ramadan, ist der 9. Monat in der arabischen Kalender. Von Sonnenuntergang, Aufgang bis Sonnenuntergang wird auf Essen, Trinken, Alkohol, Tabak und Sexualität verzichtet. Der vierte ist die Pilgerreise und der Hajj ist das. Fünfte ist Pilgerreise oder Hajj und das ist die Reise nach Mekka. Das soll man mindestens einmal im Leben machen und wenn es nicht geht, dann soll wenigstens eine aus der Verwandtschaft, wie heißt das, vertreten sein. So, das ist so das Mindestmaß, aber es ist das Beste, um es selbst zu tun, eine Reise nach Mekka zu unternehmen. Ihr Schrift ist der Koran, der heilige Koran. Es besteht aus 114 Suren oder Kapitel. Und im islamischen Denken ist es das direkte Wort Mohammeds, das zitiert wurde und danach aufgeschrieben wurde. Koran sind die Worte eines Mannes über einen Zeitraum von 23 Jahren. Im Gegensatz zu der Bibel. Der Bibel wurde von 40 Autoren geschrieben über einen Zeitraum von 1600 Jahren ungefähr. Die Muslime, die glauben, dass der ganze Koran von Gott an Mohammed diktiert wurde. So, er hatte nicht irgendwie seine eigene Gedanke da, so er hat es gehört und er hat es ausgesprochen. Es wurde buchstäblich diktiert. Und er hat es ausgesprochen. Und deswegen darf man nicht sagen, dass der Koran irgendwie falsch ist. Denn das geht nicht, denn Gott macht keine Fehler. Und Gott hat gesprochen und so ist der Koran unfehlbar und unantastbar. Ich kenne die Geschichte von Salman Rushdie, wo er die satanische Verse geschrieben hat und dann hat er eine bestimmte Bemerkung, die im Koran steht, hat er quasi angezweifelt und diese Anzweiflung hat gemacht, dass ein Kopfgeld auf ihm ausgesetzt wurde, das für Jahre war, dass er fliehen müsste. Genau, das ist so ein bisschen das, was die Fakten über den Islam. Dann gibt es die Geschichte Mohammeds. Mohammed wurde in 570 nach Christus geboren. Die arabische Halbinsel bildet damals die Verbindung zwischen römischem Reich, wo meistens im Norden, wo am meisten christianisiert war, und Afrika, Äthiopien. Und dadurch war Mekka ein wichtiges Handelszentrum. Mohammed, er arbeitete als Karawanenführer und Kaufmann. Und er war weit gereist eigentlich und er hatte auch viel Kontakt mit anderen Religionen. Als er in 610, als er 40 Jahre alt war, geht er zu meditieren auf einem Berg in einer Höhle und er hat eine Begegnung. Er begegnet Gabriel, Gabriel sagen wir, der Engel, Erzengel, und erst erschreckt er sich und er denkt erst, dass es ein Dämon ist, aber er wird dann einen besseren belehrt und dann versteht er, dass Gott ihn beruft, um ein Prophet zu sein, ein Gesandter Allahs. Und dann fing er an zu lehren. Eine seiner Lehre waren, es gibt nur einen Gott. In Mekka gab es viele, Religionen, viele Götter. Und er hat angefangen zu lehren, dass es nur einen Gott gibt. Er war sehr tolerant dem Judentum und Christentum gegenüber am Anfang. Er hat zum Beispiel in seinen ersten Lehren sagt er, dass man Richtung Jerusalem beten soll. Seine Botschaft richtet sich gegen soziale Ungerechtigkeit und Götzendienst. In 616 fängt eine Verfolgung gegen die neue Bewegung an. Mehr Leute kommen dagegen und er zieht dann in 622 um nach Medina. So von Mekka geht er nach Medina und wird am Anfang von Juden gastfreundlich empfangen. Aber als die Juden ihn dort nicht als Prophet anerkennen, lehnen ihn ab und dann verändert die Stimmung. Und in 624 bekommt er eine Offenbarung, dass ab jetzt Richtung Mekka statt Jerusalem gebetet werden soll. Und eigentlich seit diesem Punkt, so sagt 624, fängt eine neue Religion an. Vorher hat er sich eigentlich gesehen als ein der Propheten an seinem Volk geschickt, so an den arabischen Volk geschickt. Aber hier ändert sich die Richtung. Eigentlich was sagt Koran über den Umgang mit Juden und Christen? Es ist unterschiedlich. Man sieht zwei verschiedene Antworten. Aus seinen frühen Jahren in Mekka sind die Worte eigentlich tolerant und friedlich. Er sagt, selbst wenn sie eine andere Meinung sind, ist es okay, segne sie und so. So ist sehr tolerant und friedlich. Aber seine Worte ändern sich, als er nach Medina geht. Und da werden seine Worte härter, als es mehr Verfolgung gibt. Dann sagt er keine Freundschaft mit Christen und Juden. Und am Ende seines Lebens geht es noch weiter. Am Ende seines Lebens sagt er, verfolgt sie und tötet sie. So, man sieht, dass die Haltung Juden und Christen gegenüber sich über die Zeit geändert hat. In 627 gibt es einen kriegerischen Kampf. Mekka schickt 10.000 Männer gegen eine Truppe von 3.000 Männer von Mohammed. Und eigentlich ist es klar, Mohammed wird verlieren. So 10.000 gegen 3.000. Aber dann passiert irgendein Wunder. Und die 3.000 Männer erschlagen die 10.000 Mann. Und das war der große Durchbruch von dem Islam, weil die ganze Gegend von Mekka hat das gesehen als ein Wunder Gottes und hat das als Zeichen seiner Glaubwürdigkeit gesehen. Und als er in 630 wieder nach Mekka geht, gelingt es ihm, um die verschiedenen zerstreute arabische Gruppierungen zu vereinen unter einem Islam. 2 Jahre danach stirbt er. Und nachdem er stirbt, wird er von 4 Kalifen übernommen. Aber dann entsteht wieder eine Spaltung. Da waren verschiedene Meinungen, wie die Übernahme stattfinden sollte. Und daraus entstehen, was wir jetzt kennen, auch die Sunniten und die Schiiten. Das sind zwei Gruppierungen. Okay. Was für Gemeinsamkeiten, ich habe noch 2 Punkte. Was für Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten gibt es, was der Islam angeht? Muslime haben ein klaren Verständnis von Sünde und Gericht. sie verstehen, dass sie eigentlich Errettung brauchen. Wenn du auch mit Muslimen sprichst, wirst du sehen, dass sie sagen, ja, sie wissen, dass sie, wie es ist, Gott ist ein gerechter Richter und sie haben ein Sündebewusstsein, das eigentlich die Bibel auch lehrt. Sie merken irgendwie, dass die fünf Säulen des Islams zu erfüllen unzulänglich ist. Sie versuchen das wirklich, aber sie merken, selbst wenn ich alles gebe, es ist irgendwie unmöglich. Es ist irgendwie unmöglich, um diese Last loszuwerden. Koran lehrt weiter, dass der Torah im Alten Testament, das ist der Alte Testament, und der Injil oder Evangelium, das ist das Neue Testament, Gottes Wort ist. Das steht in Sura 5, Vers 46. Sie lehren weiter, dass es nur einen Gott gibt, was Christen auch bejahen, obwohl sie denken, dass wir das nicht tun. Wir brauchen geistliche Disziplinen sowie Beten, Schriftlesen, Fasten und Gottesdienstbesuche in unser Leben. Das ist eine Sache, das auch ähnlich ist, dass sie auch ähnlich sehen, obwohl sie das eher sehen als heilswirkend und wir nicht. Aber das sind Sachen, die wir auch haben. Und das Interessanteste, was wir zusammen haben, ist, oder Ähnlichkeiten, ist, es gibt 38 Hinweise in der Koran, die über das Leben von Isa sprechen, die mit der Bibel übereinstimmen. Zum Beispiel in Sura 2, Vers 253 steht, wir gaben Jesus, den Sohn Marias, klare Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Aussage, die wir sicherlich vielleicht ein bisschen anders auch in der Bibel zurückfinden können. In Sura 3, Vers 45 steht, sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn Marias. So, der Koran erkennt Jesus als Messias an. Interessant. Dann steht in Sura 3, Vers 46, spricht dann über die jungfräuliche Empfängnis von Maria, dass Maria Jesus empfangen hat, obwohl sie keinen Sex mit einem Mann hatte, keinen Umgang mit einem Mann hatte. Und da steht es, ja, ich bin Gott und ich tue es so, wie ich will. So, da wird auch anerkannt, dass Maria Jesus jungfraulich empfangen hat. Dann steht in Sura 3, Vers 55, dass Jesus auferstanden ist und dass er wieder zu Gott gegangen ist. Das sind eigentlich sehr interessante Sachen, die der Koran sagt über Jesus. Muslime haben eigentlich keine Probleme mit Isa, mit Jesus. Sie haben eher Probleme mit seinen Nachfolgern, mit dem Christentum und mit der Art, wie Christsein gelebt wird. Denn für viele Muslime, wenn sie hören Christentum, dann sehen sie Amerika und Europa und sie sehen Freizügigkeit und sie sehen Rauchen und Trinken und diese Lebensstil, die sie nicht vereinbaren können mit Gott nachfolgen. Und so ist für sie Christ werden etwas, das nicht erstrebenswert ist. Wenn du mit einem Muslim, islamitische Person sprichst, sollst du ihm nie einladen, Christ zu werden. Du kannst ihm genauso sagen, ob er keine Hure werden will oder so etwas ähnliches. Weil für ihn ist das Christwerden ist nicht etwas erstrebenswert. Aber ihm einladen, Jesus kennenzulernen und sich mit ihm auseinanderzusetzen, dazu wird er sicherlich bereit sein. So, das sind die Sachen, die Ähnlichkeiten und die Unterschiede. Der Koran sagt, dass der Bibel verfälscht worden ist. Das habe ich eben schon gesagt. In Sura 5, Vers 14 steht das. Aber es wird nicht gesagt, wie oder was verfälscht wurde. Ob es Text ist oder ob es die Lehre drumherum ist. So, was ist eigentlich da verfälscht? Und so sagen verschiedene Muslime sagen verschiedene Sachen. Sie sagen, ja, es ist verfälscht, weil deswegen oder deswegen. Und so gibt es verschiedene Argumentationen. Die wissenschaftliche Textkritik, das wird leider zu lange, wie heißt das, führen, da können wir nicht drauf eingehen. Aber die, die Alpha mal mitgemacht haben, und wenn du noch kein Alpha miterlebt hast, kann ich dich dringend empfehlen, so etwas mal mitzuerleben. Da sprechen wir zum Beispiel über die wissenschaftliche Textkritik. Und dann wird einfach gezeigt, wissenschaftlich gezeigt, dass das, was in Gottes Wort im Neuen Testament steht, dass wir das auf Alten und Neuen Testament steht, dass wir das wirklich vertrauen können, als sei so, wie es beschrieben ist, dass nichts verfälscht wurde. Auch die Genauigkeit, womit Juden die Bibel, wie heißt das, notiert haben, ist so sorgfältig. Und wenn wir dann verschiedene Schriften parallel, wie heißt das, aneinander vergleichen, was die wissenschaftliche Textkritik tut, ist, dann sehen wir, dass Schriften von ganz lange her und Schriften von so sehr junge Schriften identisch sind. So, das ist einfach als Antwort, dass die Bibel nicht verfälscht ist. Das andere, was sie nicht gemeinsam haben, so wo es Unterschiede gibt, ist, sie sagen, Gott ist kein Vater. Und im Christentum ist Gott der Vater. Und das ist so ein wesentlicher Unterschied. Denn für sie ist Gott eher, er ist Gott, und aber da ist keine persönliche Beziehung zu ihm möglich. Er ist der Allmächtige und er muss respektiert werden, aber eine persönliche Liebesbeziehung, so wie wir mit einem Vater haben, kennen die Muslime nicht. Das ist auch, deswegen begegnen sie auch in das, was sie tun, ist eine bestimmte Härte da. Weißt du, ich muss tun, was Gott von mir verlangt, wie ein Sklaventreiber, der sagt, was ich tun soll. Und obwohl es gut ist, aber so diese persönliche Beziehung fehlt. Das ist eine Sache, dass ich am Christentum liebe. Also das ist, ich bin ohne Vater aufgewachsen und ohne, wie heißt das, so, mein Vater hat gelebt, aber ich bin nicht mit ihm aufgewachsen. Und er war ein abwesender Vater. Aber im Christentum, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich verstanden, was es bedeutet, um Gott als mein Vater zu haben. Und das will ich für nichts in der Welt mehr vermissen. Das nächste, was sie sagen, ist, weil sie sagen, Gott ist kein Vater, weil Gott ist, sie sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn, weil die Argumentation ist, Gott hat keine Kinder, denn Gott hatte nie Sex mit einer Frau. So, Gott kann keine Kinder haben. Gott hat, und so ist Jesus, kann Jesus nie Gottes Sohn gewesen sein. Und auch da möchte ich wieder zurückweisen auf Alpha. Auch da ist ein Aspekt, wo wir schauen nach dieser Spannung zwischen Jesus als Mensch und Jesus als Gott. Und der Grund zum Beispiel, warum sie ihn überhaupt gekreuzigt haben, ist, weil er diesen Anspruch erhob, dass er Gott ist. Und er sagte, für welche meine Wunder, wie heißt das, wollt ihr mich kreuzigen? Und dann sagten die Leute, wir wollen dich nicht kreuzigen wegen einer deiner Werke, aber weil du dich auf eine Stelle mit Gott setzt, und das ist Gotteslästerung. Und Jesus konnte dann in dem Punkt sehr einfach gesagt haben, ach Leute, das habt ihr falsch verstanden, aber das tat er nicht. Weil er eigentlich meinte, genau das, ich hab's richtig verstanden. So, und genau das ist einer der Punkte, die wir da sehen können. Jesus ist Gottes Sohn und ist auf eine Stufe mit Gott zu setzen. Errettung, und das ist der letzte Punkt, und einer der Unterschiede, die am gravierenden ist, aber die am meisten wichtig ist für in dem Gespräch mit unseren muslimischen Freunden. Und das ist, Errettung kommt von den Waagschalen. In Sure 23, Vers 103, da steht, wessen Waagschalen aber leicht sein, Das sind diejenigen, die ihre Seele verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Die Muslime glauben an Werk, an Errettung durch Werke, indem ich etwas tue. Und sie haben dieses Bild von einer Waagschale, die, worin auf einer Seite die guten Taten hineinkommen oder die guten Werke hineinkommen und für die andere Seite die böse Taten oder deine böse Werke hineinkommen. Und wie es bei einer Waagschale ist, wird, wenn ich mehr Gutes habe, dann wird die Waagschale zum Guten kippen, und wenn ich mehr Böses habe, wird die Waagschale zum Bösen kippen. Jetzt ist es aber eine Ungewissheit, weil niemand weiß, wie viel Gut und wie viel Böse ich getan habe. Und so ist eine Anstrengung, je mehr Böses ich getan habe, und wir tun alles Böse, oder? Je mehr Böses ich getan habe, je mehr ich mir anstrengen muss, um Gutes zu tun. Sie glauben an eine Art Ausgleich. Wenn sie aber diesen Ausgleich nicht erreichen können, dann verlieren sie Hoffnung. Es gibt eigentlich keine echte Errettung in dem islamischen System. Es ist ein Arbeitssystem, und ich muss irgendwie meine Errettung erkaufen. Und es gibt einige Sachen, die Gott tut im Koran, die uns erlassen, die machen, dass meine böse Taten gelöscht werden. Wenn ich als Frau ein Kind gebäre, dann wird meine Schuld gelöscht. Aber das ist dann nur bis dato, dann fängt es wieder neu an. Wenn ich eine Reise nach Mekka gehe, dann wird meine Schuld gelöscht. Und der einzige Weg, um sicher zu sein, dass meine Schuld für immer gelöscht ist, so der einzige direkte Weg ins Paradies, ist, wenn ich durch ein Dschihad, ja, ist das ein Glaubenskrieg, ein Fatwa, ja, ist das an, wenn ich in so etwas sterbe als Märtyrer. Das ist der einzige Weg, um direkt ins Paradies zu kommen. Und plötzlich verstehen wir die Selbstmordattentäter ein bisschen besser. Weil die wollen doch nur den direkten Weg in den Himmel erlangen. Der Fehler in diesem Waagschalensystem ist, und Gutes wird nicht vom Böses ausgeglichen. Wenn ich gestohlen habe, ich habe eine alte Frau ihr Portemonnaie geraubt und ich stehe vor dem Richter, dann kann ich ihm nicht sagen, ja, aber Herr Richter, ich habe vorgestern 2 alte Frauen geholfen, die Straße zu überqueren. Und ich habe eine Woche vorher habe ich noch viel mehr Geld, als ich gestohlen habe, alte Frauen gegeben. Und nachdem ich das getan habe, um es auszugleichen, habe ich zur Sicherheit noch mehr Geld einer anderen alte Frau gegeben. Weißt du, meine guten Werke vorweisen. Der Richter wird sagen, nicht wegen deiner guten Werke bist du hier, mein junger Mann. Du bist hier wegen deiner bösen Taten. Wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, werden wir nicht gerichtet um das Gute, was wir getan haben, aber um das Böse. Und die Frage ist, was ist der Preis, den du bezahlst, wenn du vor diesem Richterstuhl erscheinst? Ich kann euch sagen, wenn wir diese Geschichte muslimische Freunde erzählen, dass viele ihre Augen aufgehen. Denn plötzlich sehen sie, wie wichtig Errettung ist. Und wenn wir dann sagen, und derjenige, der diese Errettung für uns bewirkt hat, ist Isa, ist Jesus. Jesus, die ihr als Prophet anerkannt. Dieser Jesus ist es, der uns den Weg zum Vater, zu Gott geöffnet hat. Zum Schluss. Vorschläge, wie wir mit Juden und Muslime umgehen sollen. Erster Punkt ist Respekt und keine Arroganz. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass auch wenn Menschen anders glauben, dass sie nicht weniger Menschen sind. Genau wie wir. Und deswegen ist Respekt wichtig und keine Arroganz. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Klarheit und keine Verwirrung. Dass in das, was wir glauben und was wir aus Gottes Wort sehen, dass wir eine klare Stellungnahme, ja, ist das, nehmen. Juden brauchen Jesus. Sonst nützt ihren Judentum sie zur Errettung nichts. Das ist hart, aber das ist die Wahrheit. Auch Muslime brauchen Isa. Sonst können sie so viel Gutes sammeln wollen in ihre Waagschale, wie sie wollen. Es nützt sie nichts. Der letzte Punkt ist, wir sind Zeuge und keine Experten. Ich weiß, ich habe euch ein bisschen erschlagen mit all diesen Informationen. Und es hat viel Zeit gekostet, um all dieses hier irgendwie zu, wie heißt das, zu nachzuforschen und so. Und wir brauchen keine Experten zu sein. Ich bin auch noch keine Experte. Aber wir brauchen keine Experte zu sein, um mit Andersgläubigen ins Gespräch zu kommen. Weißt du, wir müssen Zeuge sein. Der Kraft von jemandem, der vor Gericht Zeugnis abgibt, ist nicht, weil er irgendwie in seine Expertise-Bereich ausgezeichnet ist. Nein. Er muss nicht kommen mit dieses oder jenes und warum und wieso und weshalb und alles Ganze. Nein, er muss nur sagen, was er erlebt hat. Das sind wir. Ich habe Jesus Christus erlebt. Ich habe ihn kennengelernt, als ich 14 Jahre alt war, und er hat mein Leben verändert. Er hat mir meine Sünde vergeben. Und seitdem habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Und das Komische ist, nicht nur ich, aber Tausende von Christen überall in der ganzen Welt haben fast das Gleiche erlebt. Es ist diese persönliche Erfahrung, das uns zum Zeuge macht. Und das sollen wir tun. Wir sollen bezeugen, was er in unser Leben getan hat. Das Überzeugen, das sollen wir den Heiligen Geist überlassen. Und Gott. Amen. Ja.